ARD.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters.
In Tübingen Psychologie studiert, in Heidelberg promoviert und dann unter anderem als Hirnforscher in den USA gearbeitet. Das ist, ich sag mal, nur leicht angerissen, das Leben von SWR 1 Leutegast Jens Völl. Wo bist du aufgewachsen?
Also in der Pforzheimer Region eigentlich. In Pforzheim bin ich auf die Schule gegangen. Das heißt, ich bin so Grenzgänger zwischen Baden und Schwaben. Ich komme eigentlich ursprünglich von der schwäbischen Seite, kommt meine Familie her.
Das heißt aber, du hast weder mit der einen noch mit der anderen irgendwie größere Probleme mit der schwäbischen oder der badischen?
Ich persönlich nicht, nein.
Das ist doch sehr angenehm. Der Hang zur Wissenschaft, der kam dann wann und wie?
Im Grunde, also während des Studiums, sage ich mal. Also Psychologie hat mich schon immer interessiert, aber die Entscheidung, innerhalb der Psychologie eher in die wissenschaftliche Richtung zu gehen, kam eigentlich während des Studiums. Und da war ich dann froh, hinterher eine Promotionsstelle erhascht zu haben, dann als es soweit war.
Also nicht schon irgendwie in der Jugend, was weiß ich, Mäuse seziert oder ums Thema schwarze Löcher geforscht?
Es hat mich schon immer fasziniert. Ich hatte schon immer so eine Neugier für die Themen, aber habe lang nicht den Anspruch gehabt, es selber was in die Richtung zu machen. Aber tatsächlich fasziniert hat es mich schon immer, ja.
Überraschend finde ich, keinen wissenschaftlichen Leistungskurs in der Schule, sondern Kunst.
Ja, wie gesagt, das Interesse musste sich erst noch zusammenfinden. Aber für mich war Kunst-LK auch das Richtige, muss ich sagen. Also es hat mir Spaß gemacht und hat auch schon mir schöne Einblicke gegeben in Themen, die ich jetzt auch immer noch interessant finde.
Du gibst in deinem aktuellen Buch völlig nerdiges Wissen zu, dass du kleine Nerds großziehst. Hören die das gerne?
Ich glaube, sie sind noch zu klein, um das genau zu beurteilen. Meine Tochter ist 8, mein Sohn ist gerade 3 geworden. Auf jeden Fall haben sie einen nerdigen Blick auf die Welt und schon auch einen wissenschaftlichen Blick auf die Welt. Ich glaube, das bringen alle Kinder mit. Aber ja, und meine Tochter ist auch ganz begeistert von dem Buch. Also zumindest, dass der Papa ein Buch geschrieben hat, das findet sie super. Und ich finde, als Nerds großziehen, das ist ein Ziel als Eltern, dass man sagen kann, ich will, dass meine Kinder Nerds werden.
Woran kann man das Nerdtum im Kind schon erkennen?
Aus meiner Sicht hat es sehr viel mit Interesse zu tun. Interesse und Enthusiasmus und auch woran das Kind interessiert ist. Und zum Beispiel meine Tochter liest unheimlich viel und unheimlich gern für ihr Alter. Und da will ich das auch fördern. Und wir haben zu Hause immer gesagt, wir wollen die Kinder nicht mit Spielzeug überschütten. Aber bei Büchern gibt es keine Grenzen. Wenn das Kind ein Buch haben will, dann kriegt es das quasi. Und damit sind wir jetzt bislang gut gefahren. Also da ist sie auf jeden Fall nerdig genug geworden bislang.
Und zu einem Nerd im Jugendalter gehört dazu, dass man entweder Star Trek oder Star Wars geguckt haben muss?
Das ist so das Klischee. Ja. Und das ist so eins der Klischees, mit denen ich gerne brechen würde.
Ich hangel mich die ganze Sendung an Klischees entlang, entschuldige bitte. Die werden doch häufiger auftauchen.
Nein, das ist auch so. Es gibt viele Klischees im Nerdtum. Unter anderem auch, dass Nerds alle weiß und männlich sein müssen. Das gehört auch so zum klassischen Bild. Und ich würde gerne mit den ganzen Dingen einfach so ein bisschen brechen. Persönlich bin ich jetzt auch Mann und weiß. Aber ich habe in dem Buch sehr viele Nerds erwähnt. Und auch die in der Forschung, die relevante Forschung gemacht habe fürs Buch, wo ich dann auch ein bisschen, zumindest einen Fußnoten, so ein bisschen vorstellen will, was sind das denn für Leute und in welche Richtung geht ihre Nerdigkeit. Und da sieht man dann so ein bisschen das ganze bunte Spektrum, das es heute im Nerdtum gibt.
Und du sagst ja definitiv, dass es keine Beleidigung sein sollte, Nerd zu sein, sondern dass das durchaus was ist, auf das man auch einen gewissen Stolz haben dürfte.
Finde ich auf jeden Fall. Es hängt sich so ein bisschen gern am Nacktmull auf, der ein Tier, das ja auch ein Kapitel bekommt im Buch. Ja. Und ich habe den Eindruck, jeder, der den Nacktmull das erste Mal sieht, denkt so, was ist das für eine obskure Kreatur? So ein kleines, runzliches Vieh, wo man jetzt nicht denkt, dass es viel vollbringen kann, ist aber in mehrerlei Hinsicht sehr faszinierend. In meinem Buch geht es vor allem darum, dass es keinen Schmerz spürt, dass Nacktmull keinen Schmerz spürt und warum das so ist. Und das ist für mich so ein Sinnbild, weil beim ersten Blick denkt man so, wer würde sich mit sowas auseinandersetzen? Das ist so ein merkwürdiges Tier. Und wenn man sich auch ein bisschen damit beschäftigt, dann merkt man, nee, ich verstehe schon, wie andere Leute es faszinierend finden können. Und ich finde, der Nerd ist dann jemand, der da offen ist und sagt, ja, ich lasse mich davon faszinieren und ich lasse mich davon begeistern, unabhängig davon, was so der erste Eindruck ist.
Du bist Hirnforscher. Ich habe mir natürlich, weil ich nicht ganz blank dastehen wollte, so ein paar Fun Facts mal draufgepackt. Du darfst gerne widersprechen, wenn da sich ein Fehler eingeschlichen hat. 100 Milliarden Nervenzellen und 100 Billionen Synapsen haben wir im Kopf. Mhm. Soweit richtig?
Ja, also die 100 Milliarden Nervenzellen, das ist so eine Schätzung, so eine Größenordnung, weil gezählt hat es noch niemand. Und als das erste Mal jemand einen Versuch gemacht hat, doch durchzuzählen, was ja bei so einer Zahl eigentlich nicht geht, kamen sie auf 86 Milliarden. Also vielleicht sind es ein bisschen weniger.
Okay, und bei der nächsten Angabe frage ich mich auch, wer das dann ausprobiert hat. Und die Länge unserer Nervenbahnen im Gehirn, die könnten wir 145 Mal um die Erde legen.
Da weiß ich jetzt die genaue Zahl nicht, aber es ist nicht unplausibel auf jeden Fall.
Okay, gut. Puh. Wie viel Prozent des menschlichen Gehirns sind denn eigentlich so erforscht?
Das ist eine sehr gute Frage. Es gibt bestimmte Areale, bestimmte Bereiche, die wir sehr gut erforscht haben. Ich selber komme so eher aus dem Bereich, wo es mit dem körperlichen Fühlen zu tun hat. Und da sind wir seit 100 Jahren im Grunde dran mit verschiedenen Methoden. Da weiß man relativ viel drüber. Und es gibt aber andere Bereiche, die noch im Grunde komplett unerforscht oder unergründet sind, weil sie einfach komplexer sind, weil die Erforschung komplexer ist und die Messung komplexer ist.
Was ich mich ja auch frage, es gibt in unserem Kopf Erinnerungen, einige sind stärker hängen geblieben oder haben eine stärkere Wirkung als andere. Wie kommt sowas?
Da darf man nicht vergessen, dass es eigentlich das Gedächtnis eigentlich nicht gibt, sondern wir tragen mehrere Gedächtnisse in uns, was man normalerweise nicht merkt, außer wenn es schief läuft. Und zum Beispiel, wenn jetzt jemand, man kennt es ja, wenn jemand eine richtig vom Kopf kriegt und dann so eine Amnesie dadurch hat, die Person kann dann zum Beispiel immer noch Radfahren oder Klavier spielen oder Gitarre spielen, weil es ein anderes Gedächtnis ist als dieses deklarative Gedächtnis, wo man weiß, was man weiß. Es gibt auch Leute, die verlieren alle persönlichen Erinnerungen, aber wissen zum Beispiel noch, wer Bundeskanzler ist und so. Und darüber merkt man, gut, es gibt nicht das eine Gedächtnis im Gehirn, sondern es gibt ganz verschiedene, die auch an unterschiedlichen Stellen stattfinden. Und deswegen ist es auch die Erinnerung ist zum Teil einfach komplexer, als man das so denkt.
Du hast in Sachen Phantomschmerz auch geforscht. Mhm. Was passiert da, ehrlich gesagt, im Kopf?
Das ist extrem spannend. Im Grunde geht es dabei darum, dass das Gehirn eine Vorstellung davon hat, wie der Körper auszusehen hat. Und das ist jetzt ein bisschen schräg formuliert. Also damit meine ich, es gibt Nervenzellen, die zum Beispiel im Gehirn sitzen und warten, bis ein Signal vom kleinen Finger kommt oder so. Dafür sind die zuständig. Und wenn sich die Körperform dann ändert, zum Beispiel durch eine Amputation, und dieser kleine Finger ist einfach nicht mehr da, dann hat diese Nervenzelle sozusagen nichts mehr zu tun oder keine Aufgabe mehr und sucht sich neue Aufgaben. Also das Gehirn baut sich um nach einer Amputation oder nach jeder Veränderung des Körpers. Und da scheinen auch Dinge schief zu laufen. Also wir wissen, dass dieses Ausmaß der Veränderung in manchen Bereichen mit dem Ausmaß von Phantomschmerzen in Verbindung steht. Also irgendwie scheint es so zu sein, dass der Schmerz daherkommt oder damit zu tun hat, dass das Gehirn sich umbaut. Und wir wissen auch, dass es dann eben Bereiche gibt im Gehirn, die einfach weiter darauf reagieren, als wäre die Hand oder das Bein noch da. Und dadurch gibt es dann diese Phantomempfindungen. Also auch die Leute, für die es nicht schmerzhaft ist, ein Großteil der Leute nach Amputation haben trotzdem zumindest so dieses Bewusstsein darüber, dass dieses Körperteil noch da ist. Und sagen, wenn ich die Augen zumache, dann spüre ich meine Hand noch und so.
Das heißt, der kleine Finger kann noch jucken, obwohl er gar nicht mehr da ist?
Der kann jucken, vielleicht kann man ihn bewegen, der kann verkrampft sein, obwohl er nicht mehr da ist.
Ach, spannend. Okay. Wie lange sitzt man denn an so einer Forschung?
Ich habe so 5 Jahre geforscht. In Mannheim war das für die Doktorarbeit. Das ist, glaube ich, auch so ungefähr der Durchschnitt. Also Studien gehen meistens so 3 bis 5 Jahre. Und es ist viel Aufwand dabei. Also wir haben eine Studie gemacht, wo über mehrere Wochen PatientInnen begleitet worden sind oder zumindest vorher und nachher auch vom Gehirn her gescannt worden sind, zum gucken, wie die Entwicklung ist. Und es dauert immer seine Zeit.
Und ich habe noch eine Männerfrage. Beherrschen Frauen tatsächlich Multitasking?
Also rein von der Neuropsychologie vom Gehirn her ist es häufig so, dass man merkt, dass es eigentlich weniger Unterschiede zwischen männlichen und weiblichen Gehirn gibt, als man das so popkulturell häufig wahrnimmt. Ich weiß nicht genau, wie weit die Forschung bei der Frage ist, aber ich habe den Eindruck, solche Unterschiede kommen eher von den Erwartungen, die die Gesellschaft zum Beispiel an Männer und Frauen hat. Ich glaube, von Frauen wird häufig mehr erwartet, multitaskingfähig zu sein. Und beim Mann akzeptiert man es eher, wenn er sagt, nee, ich ziehe jetzt mein Ding durch und hab Scheuklappen auf und guck mir nichts anderes an, bis ich damit fertig bin.
Gut, der Wortwitz, der kommt im Radio jetzt ohne Erläuterung, glaube ich, nicht rüber. SWR1 Leutegast ist Wissenschaftler Jens Völl, Autor des Buches Völlig nerdiges Wissen. Vielleicht hat es so geklappt, mal gucken. 42 Kapitel hat dein Buch, natürlich 42, muss man sagen, weil diese 42 anscheinend, angeblich die Antwort auf alles sein soll.
Genau, ist mit Abstand die nerdigste Zahl auf jeden Fall.
Warum?
Das geht zurück auf einen Science-Fiction-Roman aus England, so einen klassischen Roman, der schon so eine Art Nerd-Bibel geworden ist, einfach weil zum einen ist er sehr lustig, zum anderen ist sehr viel so wissenschaftsaffiner Humor drin. Und in dieser Geschichte ist es also so, dass eine Alienspezies versucht, die Frage nach dem Sinn des Lebens, des Universums und des ganzen Rests zu beantworten. Und dann rattert da also ein Computer Millionen von Jahren dran rum und spuckt dann die Antwort 42 aus. Und das war eben so ein Gag, der sich sehr durch die WissenschaftlerInnen-Community einfach gezogen hat und die dann versucht haben, das überall so ein bisschen einzubauen. Also häufig auf dem Kennzeichen oder sonst wo. Oder auch in wissenschaftlichen Papern und so wurde es dann einfach irgendwie versucht, die 42 unterzubringen. Deswegen gab es von vornherein keine andere Wahl, wie viele Kapitel es sein müssten als das.
Und habe ich das richtig verstanden, auf deinem Kennzeichen ist auch die 42?
Nein, habe ich sowas behauptet? Nein, aber bei mir nicht.
Achso, ich dachte, das rausgehört zu haben.
Nein.
Du stellst dir Fragen und gibst in dem Buch halt jede Menge Antworten, warum man sich am besten am Times Square treffen sollte, warum der Nacktmull, hattest du eben schon angesprochen, keinen Schmerz spürt oder warum unsere DNA voller Spam ist. Wie lange hast du die passenden Fragen dazu mit dir rumgetragen?
Es ist schon so eine Sammlung, die sich auf einige Jahre zurückzieht. Also ich bin so die letzten 15, 20 Jahre, sage ich mal, einfach nur den Leuten in meiner Umgebung mit solchen Dingen auf den Geist gegangen. Und als es dann die Gelegenheit gab, ein Buch drüber zu schreiben, habe ich sie dann alle zusammengepackt und mal erzählt und geguckt, ob es jemanden interessiert.
Aber du machst es natürlich nachfolgenden Nerds viel einfacher, dass man jetzt einfach nur in deinem Buch nachschaut und die Antwort findet. Du hast ja wahrscheinlich einen deutlich umständlicheren Weg einschlagen müssen.
Ja, also vieles habe ich aus anderen Büchern auch genommen und eben aus Forschung genommen. Ich habe auch es war mir wichtig, ein ordentliches Literaturverzeichnis am Ende zu haben, so wie man es in der Forschung eben auch macht, sodass immer nachvollziehbar ist, wo ich das tatsächlich her habe und woher die Behauptungen kommen, die ich im Buch aufstelle.
Aber du sagst schon, hinten ist dann sozusagen die Erklärung für alles und alle Angaben, wie sich das gehört, weil dein Buch ein Sachbuch ist.
Es ist ein Sachbuch, ja, da kann ich die Wissenschaftlichkeit nicht ablegen.
Aber es liest sich definitiv nicht so, es sind wirklich 42 auch sehr kurzweilig und kurze Kapitel, die man eigentlich so ja im Vorbeigehen nimmt. Und man muss es auch nicht der Reihe nach lesen, wenn ich es richtig verstanden habe, auch wenn es immer eine ganz kleine Überleitung gibt zum nächsten Kapitel. Aber man kann sich so sein Lieblingsthema erstmal rauspicken.
Genau, also geschrieben ist es so, als wäre es ein langer Monolog, der von Thema zu Thema springt, weil ich glaube, so kennen mich die Menschen in meiner Umgebung auch. Aber man kann durchaus einfach das Lieblingsthema rauspicken, Lieblingskapitel und einfach das lesen und es steht dann für sich.
Das heißt, in deiner Umgebung, in deinem Freundeskreis hältst du lange Monologe?
Ja, ich habe dann, als es darum ging, das Buch zu schreiben, das ein oder andere Mal habe ich meiner Frau was erzählt und die Antwort war, schreib es doch in deinem Buch.
Gut, ja, das ist doch auch in Ordnung. Wen sprichst du mit dem Buch an? Oder möchtest du ansprechen?
Also am liebsten, ich spreche natürlich alle an, aber am liebsten habe ich es, wenn Leute so ein bisschen ein Interesse an obskuren Themen haben und vielleicht gar nicht wissen, dass es eine Connection gibt zur Wissenschaft bei diesem Thema. Also wenn man jetzt sagt, ja, ich frage mich, wie das genau funktioniert, irgendwie wie, gerade zum Beispiel ein besonderes Tier, ich will jetzt nicht wieder auf den Nacktmull anfangen, aber es sind noch andere Tiere im Buch, wo man mal gesehen hat, klingt spannend, ich frage mich, was da dahinter ist. Und dann merkt man, nee, tatsächlich gibt es eine Wissenschaft, die hat sich damit beschäftigt und die weiß da vielleicht auch relativ viel drüber oder weiß vielleicht auch sehr wenig drüber. Und dann kann man sich darüber unterhalten, warum ist das so? Woher weiß die Wissenschaft das? Und warum gibt es auch Grenzen von dem, was die Wissenschaft weiß?
Und nicht nur in Sachen Tiere. SWR1 ist die Musik sehr wichtig. Ich habe ein Kapitel, nämlich Kapitel 7, mir rausgepickt. 433 ist der Titel und heißt weiter, was passieren kann, wenn man keine Musik spielt. Was kann nämlich dann passieren?
Naja, das geht zurück auf die Idee von einem Komponisten, einen Song zu machen, der nur aus 4 Minuten 33 Sekunden Stille besteht. Und er selbst hat die Inspiration dazu bekommen, als er einmal in so einem echofreien Raum war, so ähnlich wie es hier im Studio auch ist, der also isoliert ist und man hört möglichst nichts außer Stille. Und wer das schon mal gemacht hat, weiß auch, dass es einfach nicht komplett still ist in dem Moment. Man hört schon immer irgendwas. Und dem Komponisten John Cage wurde damals erklärt, was er da hört, wäre also sein eigener Blutfluss und auch seine eigene die Aktivität seines Nervensystems, wo ich jetzt als Neuropsychologe sagen muss, ich bin nicht sicher, was es zu bedeuten haben soll, aber so oder so hat er eben gemerkt, es gibt sowas wie vollständige Stille nicht und hat deswegen einen Song gemacht, also einen Song in Anführungsstrichen, der einfach nur Stille ist, wo man dann hören soll, wie zum Beispiel die Musiker am Klavier sitzen und einfach nichts tun und man hört vielleicht zum Beispiel einen Husten im Publikum oder so. Also er wollte ein bisschen mit rüberbringen, es gibt immer Umgebungslärm oder Umgebungsgeräusche und wir leben nie in vollständiger Stille. Das war so ein bisschen der Punkt.
Wird dein Buch völlig nerdiges Wissen eigentlich auch von Kolleginnen und Kollegen der Wissenschaft gelesen oder halten die das für zu banal und zu albern?
Da habe ich den Eindruck, da wandelt sich das Bild so ein bisschen. Also was zu albern und was als unprofessionell gilt, weil ich glaube, früher wäre es so gewesen, dass man sagt, man lässt sich so ein bisschen herab, wenn man sowas, wenn man ein populärwissenschaftliches Buch schreibt. Und mittlerweile kriegt es aber mehr Respekt. Da wandelt sich so die Einstellung ein bisschen. Und meine Hoffnung ist, so wie ich es bislang mitgekriegt habe, wird es, glaube ich, gut aufgenommen.
Du willst das ja aufbrechen, da gehen wir später auch noch drauf ein. Das ist ja genau so ein Ziel von dir, Wissenschaft zugänglich zu machen. Welches ist dein Lieblingskapitel?
Antike Keilschriften. Das ist das heißt Libu, nach einem alten mesopotamischen Wort, das wahrscheinlich für sowas wie Herz steht oder ein internes Organ, das auch die Stimmung darstellen kann. Und das ist meine Nörderei. Ich finde es wahnsinnig, dass wir haben wahnsinnig viele Texte aus einer Zeit, die unvorstellbar lang her ist und die wir eigentlich nicht groß diskutieren, so in der Populärkultur. Also so Ägypten-Hieroglyphen, das kriegt man so mit in Wissenschaftssendungen. Aber so das ganz alte Mesopotamien, da erfährt man recht wenig, obwohl wir sehr viel über den Alltag damals wissen und der zu meinem Erstaunen meistens gar nicht so anders ist als der von heute.
Mein Sohn zuckte zusammen, als ich die Zombie-Ameise erwähnte, die halt auch in dem Buch beschrieben wird oder um die es geht. Muss er viel Angst haben vor der? Große Angst?
Nein, ich nehme an, ich kann glaube ich schon schätzen, welche Serie er gerade guckt, weil es gibt eine Serie momentan, die so eine Grusel-Apokalypse mit eben diesem Zombie-Ameisen-Erreger darstellt. Vielleicht macht er sich dadurch etwas Sorgen. Nein, da müssen nur Ameisen Angst davor haben tatsächlich. Es gibt so einen Pilz, der Ameisen befällt und im Grunde genommen ihr Verhalten dann steuern kann. Und das wirkt natürlich schon sehr gruselig. Und er steuert das Verhalten natürlich so, dass es für den Pilz besonders günstig ist. Und was mich bei der Recherche vom Buch auch wahnsinnig fasziniert hat, ist, dass es Hinweise darauf gibt, dass es diesen Pilz schon vor Millionen von Jahren gegeben hat. Weil man Fossilien gefunden hat, die darauf hindeuten, dass Ameisen damals schon dieses Verhalten an den Tag gelegt haben. Und einen Millionen Jahre alten Zombie-Erreger kenne ich jetzt aus der Popkultur nicht so weit. Das spielt immer alles in der Jetztzeit.
Ein Satz, den habe ich mir noch rausgepickt aus dem Buch. Nerdiges Wissen ist wie Sex, sagst
ja,
du.
Ja, genau.
Wie ist das zu verstehen?
Damit meine ich, wenn man es nur tut, um andere Leute zu beeindrucken, macht man es falsch. Es sollte schon so ein bisschen aus dem eigenen Genießen rauskommen oder aus dem eigenen Spaß rauskommen. Und ich versuche mit so, ist natürlich ein bisschen provokativ formuliert, aber ich versuche da auch ein bisschen dem entgegenzuwirken, dass es so eine gewisse Nerd-Arroganz gibt. Und ich glaube, es gibt Leute, die lesen sich Wissen an, weil sie sich dann besser vorkommen als andere Leute. Und mir geht es eben darum, dass ich denke, nein, es ist nicht schlimm, man muss sich nicht schämen, irgendwas nicht zu wissen. Es geht nicht darum, dass man mehr weiß als andere, sondern es geht eben für mich um dieses Interesse und diese Begeisterung an bestimmten Themen.
Und die ist ja bei dir auch sehr vielfältig. Chemie, Astronomie, Physik, Geschichte, Musikwissenschaft, Mathematik, Informatik, taucht alles im Buch auf. Gibt es tatsächlich einen Bereich, von dem du keine Ahnung hast?
Gibt ganz viele Bereiche, von denen ich keine Ahnung habe. Also ganz, ganz schlimm. Und da bereite ich wieder das eigene Nerd-Klischee. Ich weiß von Sport einfach nichts. Okay. Ich habe immer den Eindruck, jetzt haben sich Leute unterhalten dieses Wochenende, was mit dem BVB passiert ist. Nicht immer so, ich habe den Eindruck, es geht um Ballsport. Soweit so viel kann ich raus.
Du kennst das Kürzel BVB schon. Das ist doch schon mal was.
Ja, doch, das sagt mir tatsächlich was. Aber nein, es ist schlimm, wie gesagt, weil es auch dieses Klischee erfüllt. Aber nein, es gibt viele Bereiche, wo ich einfach gar nichts drüber weiß.
Es macht dich irgendwie menschlich. Jens Völl ist Neurowissenschaftler und Science-Autor. Du hast etwa beim ausgezeichneten YouTube-Kanal MyLab der Kollegin Mighty Nguyen Kim mitgearbeitet. Was war da für dich zu dem Zeitpunkt, als du diesen Wechsel gemacht hast, die größte Umstellung zu dem, was du vorher getan hast?
Die größte Umstellung war, überhaupt mit Medien zu tun zu haben und dass jemand zuhört bei dem, was man sagt. Das ist in der Forschung nicht unbedingt immer gegeben. Von der Arbeit her war es erstaunlich ähnlich tatsächlich, weil auch in der Forschung gehört es dazu, dass man immer wieder mal, also nicht nur im Labor sitzt, sondern auch mal guckt, was gibt es eigentlich für neue Studien in meinem Bereich oder auch in einem anderen Bereich. Wie kann ich die am besten zusammenfassen, wie kann ich da am besten rausziehen, was gerade so der wissenschaftliche Konsens ist und wo Dinge umstritten sind und so. Das ist durchaus Teil der normalen Forschungsarbeit und das habe ich im Grunde genommen weitergemacht, nur eben halt mit unterschiedlichen Themen. Da ging es eben nicht direkt um das, was ich ursprünglich bearbeitet habe, sondern um alles Mögliche aus der Forschung.
Warum kam es dann zum Ende von MyLab?
Ja, da kamen mehrere Dinge zusammen. Das wird in unserem letzten Video auch gut erklärt. Es hat mit persönlichen Entscheidungen vom Personal also von Teammitgliedern zu tun. Auch mit Mais Babypause jetzt und so weiter. Und da war es einfach das Beste, den schweren Herzens den Kanal einzustellen, weil wir auch schon seit Monaten keine Videos mehr rausgebracht haben. Ich gebe aber zu, ich habe immer noch bei meinem Browser Tabs offen mit zukünftigen potenziellen MyLab-Themen. Also ich habe noch nicht ich konnte noch nicht komplett Tschüss sagen.
Okay. Parallel hast du bei Twitter die Plattform Real Scientists auf Deutsch aufgebaut. Was passiert da?
Das ist ein Twitter-Account, der jede Woche an jemand Neues weitergegeben wird. Jemanden, der oder die in der Forschung arbeitet. Selbst wer Twitter nicht kennt, kennt dieses Konzept dieses weitergegebenen Accounts, weil es zum Beispiel beim Account für den US-Präsident auch so ist, dass der immer einen neuen Amtsinhaber weitergeben wird, manchmal zum Guten, manchmal zum Schlechten. Und wir machen es eben so Woche für Woche, jemand Neues. Und der Vorteil für die Leserschaft ist, man muss nicht verschiedenen Leuten folgen, sondern man folgt diesem einen Account und kriegt halt immer neue Dinge aus der Forschung präsentiert. Und der Vorteil für die Leute, die dann den Account bespielen, ist, dass die ein Publikum bekommen, das häufig größer ist als das, was sie auf ihrem eigenen Account haben. Also wir haben jetzt sowas über 22.000 Follower und viele in der Forschung haben das nicht, weil es einfach schwierig ist, das große Publikum zu finden. Und so haben dann beide Seiten Vorteil davon.
Aber dir ist es auch wichtig, dass dann eben da nicht wilde Grafiken gezeigt werden alleine und Vorträge gehalten werden in einem kurzen Video, sondern dass man ja ein bisschen was aus dem jeweiligen Alltag erfährt.
Genau, also das Konzept des Accounts, das habe ich mir auch nicht selber ausgedacht, sondern es gab schon englischsprachige und ich habe dann mit den Leuten, die den englischsprachigen Account gegründet und geleitet haben, habe ich dann so das deutschsprachige Spin-off gemacht. Und das Konzept beinhaltet, dass einfach der Mensch hinter der Forschung gezeigt werden soll. Daher auch der Name Real Scientist, so die echte Person. Wir haben immer ein Bild dabei, wir haben immer einen Namen dabei. Und das soll auch so ein bisschen dazu führen, dass die Leute nicht nur Forschungsergebnisse erfahren, sondern auch ein bisschen lernen, da sitzt jemand, da sitzt eine Person, die das macht. Mit der kann ich reden, der kann ich Fragen stellen. Und das soll schon auch ein bisschen das Vertrauen in die Forschung ein bisschen fördern.
Was hast du da selber noch gelernt?
Ich habe einiges gelernt. Also zum einen von inhaltlich ganz, ganz viel, also wirklich faszinierende Sachen gibt. Wir versuchen auch immer alle Bandbreiten abzudecken. Und auch, wenn es um die Vermittlung selbst geht, tatsächlich lerne ich auch jedes Mal neu dazu. Weil da hat auch jeder so eine andere Art und jeder so ein anderes Talent. Und manche Leute sind ein bisschen trockener, andere Leute erzählen mehr von sich. Und das finde ich immer unheimlich faszinierend, die Unterschiede zu sehen.
Ist es nicht auch eine gewisse Gefahr, die da drin liegt, wenn man die Verantwortung für einen Twitter-Account dann Woche für Woche abgibt? Wenn man jetzt rumspinnt, dass da nicht auch irgendwelche Verschwörungstheorien bekannt gegeben werden?
Eine Gefahr ist auf jeden Fall, weil ich auch nicht, also ich habe weder die Gelegenheit noch den Anspruch, die Leute vorher so zu screenen, dass ich weiß, dass ich im Voraus abschätzen kann, was genau die schreiben werden. Das ist auch gar nicht mein Ziel. Das heißt, ein gewisses Risiko ist immer dabei. Aber bislang gab es selten Schwierigkeiten und wenn es Schwierigkeiten gab, dann eigentlich eher, dass die Leute ein bisschen mit der Größe des Publikums überfordert waren. Weil bei diesem Publikum, gerade auf Twitter, es gibt immer Widerspruch. Es gibt immer Leute, die vielleicht was in den falschen Hals kriegen auch und so. Oder wo man wirklich was falsch gemacht hat, was falsch formuliert hat. Und es gibt eher so auf der Ebene Konflikte. Aber da haben wir jetzt auch inzwischen ein bisschen die Erfahrung, dass wir auch so ein bisschen einschätzen können, zumindest so Vorgaben machen können, so ein bisschen einen Style-Guide haben, wo man sagen, daran kannst du dich entlanghangeln, wenn du Schwierigkeiten hast. Und es gibt ja auch ein Team von 3 Leuten, die dann da sind, wenn es Schwierigkeiten gibt und die, mit denen wir dann besprechen können, also Regeln, Probleme lösen können, wenn sie auftreten.
Wissenschaft verständlicher machen, das hat sich SWR1-Leutegast Jens Völl zur Aufgabe gemacht. Aber hat, wenn man so ein bisschen zurückschaut in die letzten Jahre, diese Corona-Zeit, das Ganze nicht eher komplizierter gemacht? Also irgendwie, es gab eine Menge Virologen, andere Menschen aus der Wissenschaft, die unterwegs waren und präsent waren. Aber Wissenschaft, wie sie funktioniert, wurde dann eben nicht so richtig erklärt?
Also die Pandemie hat speziell jetzt in Deutschland einen riesen Einfluss gehabt darauf, wie Wissenschaft kommuniziert wird, aus meiner Sicht. Und auch so ein bisschen klar gemacht, dass die Wissenschaft auch eine Verantwortung hat, das, was sie tut, nach außen zu kommunizieren. Weil wir hatten durch die Pandemie plötzlich 80 Millionen Menschen, die ein ernsthaftes Interesse daran hatten, zu erfahren, was ist denn eigentlich ein PCR-Test? Was macht der? Wie verlässlich ist der? Was ist ein CT-Wert? Und so weiter. Was ist ein R0-Wert? Das sind alles Dinge, da haben vorher vielleicht ein paar hundert oder maximal ein paar tausend Leute in Deutschland Ahnung davon gehabt und gewusst, was das ist. Und plötzlich wollten es alle wissen. Und die Wissenschaft hat dann gemerkt, wenn wir diese Antworten nicht liefern, irgendwer liefert Antworten, die können dann richtig oder falsch sein. Und hat dadurch gemerkt, nee, es gibt eine Verantwortung, dass wir einfach das, was wir tun den ganzen Tag im Labor, wirklich auch nach außen hin erklären. Und dadurch kriegt so die ganze Wissenschaftskommunikation inzwischen auch einen ganz anderen Stellenwert.
Ist es in anderen Ländern besser gemacht worden?
Ich habe nicht erlebt, dass sich jemand mit massivem Ruhm bekleckert hat. Ich habe den Eindruck, viele der Fehler und der Unsicherheiten, die es hier gab, gab es woanders auch. Man muss auch dazu sagen, es war für die Wissenschaftskommunikation im Grunde die schlechtestmögliche Situation, weil es gab viele Unsicherheiten. Es gab auch, also es war alles. Die Wissenschaft arbeitet normalerweise sehr langsam. Und hier mussten Dinge sehr schnell rausgefunden werden, sehr schnell kommuniziert werden. Und das ist immer eine Situation, die Schwierigkeiten macht. Speziell, wenn so eine große Dringlichkeit vorliegt, dass die Leute halt schnell Antworten haben wollten. Und auch vor allem, dass ein großer Wust an Daten und Variablen auf eine einzelne Entscheidung runtergebrochen werden sollte. Soll ich mich impfen lassen? Sollten wir einen Lockdown machen? Was große, wichtige Entscheidungen sind, aber in der Forschung ist es immer schwierig, von so einer Datenwolke dann plötzlich zu einer Ja-Nein-Antwort zu führen. Dafür ist die Wissenschaft auch nicht ausgelegt, sondern da sollen durchaus bewusst Unsicherheiten zugelassen werden. Jedes statistische Schaubild, das man sieht, hat eine kleine Linie drin, die die Unsicherheit ausdrückt. Und deswegen ist es für die Wissenschaft eine quasi unüberwindbare Herausforderung gewesen, klare Antworten zu liefern aufgrund unsicherer Datenlage.
Es gab ja teils sich widersprechende Thesen, die auf dem Tisch lagen. Wer hat dann da mehr Verantwortung für gehabt, die Wissenschaft oder auch die Medien?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, es gab in beiden Systemen, Wissenschaft und Medien, so ein bisschen Veranlagungen, die dann in der Situation eben zu Fehlern führen, wenn es dringlich wird. Ich kenne mich auf der Medienseite weniger aus. Bei der Wissenschaft kann ich es eher so ein bisschen beziffern, was die Dinge sind, die einfach in Zukunft anders gemacht werden müssen. Und inzwischen steht sogar im aktuellen Koalitionsvertrag, dass Wissenschaftskommunikation gefördert werden soll. Also nicht nur Wissenschaftsjournalismus, durchaus auch. Aber auch wirklich die Situation, in der die Forschenden selbst in den Medien stehen und einfach erklären, was sie tun, dass das ernster genommen werden soll. Und ich denke, das ist auf jeden Fall der richtige Weg.
Ab von der Pandemie weggehend, warum ist Wissenschaftskommunikation so wichtig?
Für mich, also das eine ist, es ist faszinierend, es ist spannend, zu lernen, was es so für neue Erkenntnisse gibt. Die Wissenschaft ist zum Großteil auch öffentlich finanziert. Das heißt, man könnte auch da argumentieren, die Leute haben durchaus ein Recht darauf zu erfahren, was mit ihrem Geld gemacht wird. Und das andere ist eben, ein Vertrauen zu schaffen. Dass man wirklich, wenn eine wissenschaftliche Ansage kommt, sei es zu Corona, sei es zu Klima, aber wenn der wissenschaftliche Konsens ist, wir sollten jetzt in diese und jene Richtung gehen, dass man dann auch als Nichtwissenschaftler und Nichtwissenschaftlerin ein bisschen beurteilen kann, woher kommt das eigentlich? Wie kommen die drauf, dass das jetzt das Richtige ist? Weil nur so kann man ja auch wirklich eine bewusste, mündige Entscheidung treffen, ob das wirklich die richtige Richtung ist, wenn man einfach versteht, wie diese Daten und diese Aussagen entstanden sind.
Das hatten wir über Jahrzehnte eigentlich, wenn dann überhaupt, in Sachen Raumfahrt, oder?
Ja, Raumfahrt funktioniert von der Kommunikationsebene immer sehr gut, obwohl es natürlich ein wahnsinniges Geld ist, das reingepumpt werden muss. Man sieht bei der Raumfahrt durchaus auch, dass die seit jeher politisiert worden ist. Es sind Flaggen auf Raketen, es sind Flaggen auf dem Mond, wo ich jetzt auch nicht weiß, ob da jeder Forscher, jede Forscherin da unbedingt immer zufrieden ist damit. Aber so wurde es halt gehypt und so wurde einfach klar gemacht, hierfür geben wir unser Geld aus. Es gibt einen Nationalstolz oder halt einen Stolz, dass man das gemacht hat, dass man es geschafft hat. Und den gibt es in vielen anderen Bereichen eben so nicht, die weniger in der Öffentlichkeit stehen.
Als weltfremde Nerds oder irre Maniacs werden Menschen aus dem Bereich Wissenschaft oft hingestellt. Ich sag mal, gut, dass wir mit Dr. Jens Völl jemanden zu Gast haben in SWR1 Leute. Du kannst das dann widerlegen gerne. Keiner kann wirklich sagen, was normal ist, denke ich mal. Aber so Figuren wie Albert Einstein, Marie Curie, Stephen Hawking, die waren ja jetzt nicht so der Durchschnitt unbedingt. Was für wen oder was hältst du dich oder für was wirst du gehalten, besser so gesagt? Durchschnitt oder übermenschlich?
Mit Sicherheit nicht übermenschlich. Für Nerd würde ich schon immer gehalten, tatsächlich. Glaube ich schon. Wenn mich die Leute angucken, denken sie immer, ich mache was mit Informatik. Also da habe ich offenbar das Aussehen dazu. Das Bild des Wissenschaftlers, der Wissenschaftlerin hat sich auch so ein bisschen gewandelt. Und ich glaube, das liegt auch daran, die Wissenschaft war eigentlich an sich schon eher immer so ein bisschen bunter, als man den Eindruck bekommen hat. Und langsam merkt man das auch, weil langsam nicht mehr so ein, also langsam wird es nicht mehr so gefiltert. Es war früher so, wenn jemand aus der Wissenschaft im Fernsehen war, im Radio war, in der Zeitung war, wurden die spezifisch eingeladen dafür. Und da saß jemand, der sie interviewt hat. Und jetzt lernt man die Leute hauptsächlich kennen, weil sie selber irgendwo auf YouTube oder in einem Blog oder auf Twitter oder so angefangen haben zu kommunizieren. Und jetzt hört man plötzlich direkt von den Leuten, die so an der Laborbank sitzen oder im Feld sitzen und merkt so, ach Gott, da waren ja eigentlich schon immer so die etwas flippigeren Leute und die sind nicht alle so trocken, wie man so kennt. Das waren nur eher so die einem früher mehr präsentiert wurden und wo so ein bisschen das Klischee auch befördert wurde, dass man eben in der Wissenschaft abgehoben sein muss und trocken sein muss, im Elfenbeinturm sitzen muss. Und das gibt es sicherlich auch, aber inzwischen gibt es halt so die ganze Bandbreite an Menschen, die es gibt, die in der Wissenschaft arbeiten.
Haben da Film und Fernsehen auch geholfen? Ich habe jetzt mal gerade überlegt, der Wissenschaftler bei Zurück in die Zukunft, der natürlich auch ein ziemlicher Nerd ist, aber der auch sehr sympathisch dargestellt wird. Oder Monk ist, glaube ich, ein Ermittler, der auch so seine klassische Macke hat. Hilft sowas?
Es kann helfen oder schaden. Also ich glaube, es kommt dann darauf an, im Gesamtbild, ob so ein bisschen Spektrum abgebildet ist. Serien machen das zum Teil besser als Filme, habe ich den Eindruck. So ein bisschen die Nerds darzustellen. Es gibt, glaube ich, mehrere so Krimiserien, wo es so die Nerds gibt, die dann alles regeln und die vor irgendwelchen Monitoren sitzen und den Ermittlern sagen, wo sie hinwollen und die dann auch so ein bisschen ausgefallener sein dürfen. Und ich glaube, das hat so ein bisschen geholfen. Einfach um zu zeigen, ja, die Leute gibt es auch. Es gibt ausgefallenere Leute und die haben was auf dem Kasten und die haben Ahnung von ihrem Spezialthema, um zu zeigen, dass es auch okay ist, ein Nerd zu sein.
Aber an dich als Wissenschaftler hat man ja auch eine relativ hohe Erwartungshaltung. Du weißt ja, du solltest ja nun mal eigentlich fast alles wissen, oder?
Die Erwartung ist auf jeden Fall da. Ja, man muss alles wissen, man muss klassische Musik hören und so, aber das ist ja auch nicht immer so. Und das täte der Wissenschaft zum Teil auch gut, wenn man zugesteht, okay, von meinem Thema habe ich eine Ahnung, von dem anderen Thema habe ich keine Ahnung. Weil tatsächlich innerhalb der Forschung ist es sehr, sehr wichtig, dass man die eigenen Grenzen auch aufweist. Also in einem gut geschriebenen Forschungspaper steht drin, das wissen wir, soweit geht's, aber dann hört's irgendwann auf. Oder wir wollten den Versuch machen, aber es ging nicht aus dem und dem Grund. Und das täte teilweise der Wissenschaft in der Öffentlichkeit auch gut, einfach mal zu sagen, okay, den Punkt, da haben wir keine Ahnung davon, das weiß ich nicht, müssen Sie jemand anders fragen.
Du hast eben schon das Aussehen so ein bisschen angerissen, was auch in Filmen und Serien gerne dann verwendet wird. Weiß, männlich, Bart, Brille, zerzauste Haare. Die zerzausten Haare hast du nicht, ansonsten deckst du ziemlich viel von dem ab. Sind das Vorurteile oder ist das ein Zufall jetzt bei dir?
Ich sag mal so, die Wissenschaft ist bunter und diverser, als man das so denkt. Könnte natürlich immer noch bunter und diverser sein, als sie ist. Aber ja, ich erfülle da leider dieses Klischee ganz stark. Eine Wissenschaftlerin, mit der ich mich unterhalten habe im Buch, die faszinierenderweise herausgefunden hat, sehr genau, wann der Asteroid eingeschlagen haben muss, der die Dinosaurier getötet hat, mit der habe ich mich unterhalten und das ist eine junge Frau mit wahnsinnig langen pinkfarbenen Haaren, was in vielerlei Hinsicht so das Gegenteil ist, wie man sich eine wahnsinnig eindrückliche Forscherin vorstellt, wenn man eben nach dem Klischee geht, das man aus dem Fernsehen kennt, aus den Serien kennt. Und da ist mir halt auch wichtig zu zeigen, es ist, wie gesagt, es ist bunter, es ist diverser und da gibt's Nerds in allen Ausrichtungen, in allen Varianten.
Kannst du es überschlagen, der Frauenanteil in der Wissenschaft?
Hängt ganz stark vom Feld ab. Vom wissenschaftlichen Feld. Teilweise ist es, ich weiß nicht, wie es in meinem Feld unbedingt ist, aber teilweise ist es auch so, dass man in der Studierendenschaft noch viele Frauen hat und dann nachher so gefiltert wird und auf der Professorenebene hat es nur noch Männer. Und das ist auch was, das haben wir auch schon angesprochen in unserer ZDF-Neo-Sendung mal als ein Problem ein bisschen aufgezeigt. Das ist was, wo die Wissenschaft mehr tun muss.
Level 42 in SWR1 Leute, da ist sie wieder, die 42. Da gibt es auch noch einen Hinweis zu von SWR1 Hörerin Edith an dich, Jens. Mhm. In unserer Familie ist die 42 auch immer die Antwort auf die Frage, die sonst nicht beantwortet werden können. Axolotl ist übrigens auch ein tolles Tier. Tolle Sendung, sagt sie, und das Buch, das wird sie sich sicherlich zulegen.
Das freut mich. Da kann ich auch sagen, Edith wird sich freuen, weil der Axolotl kriegt ein ganz eigenes Kapitel in dem Buch auch. Das ist auch ein wahnsinnig faszinierendes Tier.
Ist es jetzt eine doofe Frage, wenn ich frage, Axolotl, kannst du es mir nochmal erklären?
Ist überhaupt gar keine doofe Frage. Das ist ein Tier, das ist so ein Lurch und der zeichnet sich dadurch aus, dass deswegen, also durch mehrere Dinge nördlich. Zum einen kann er sich wahnsinnig regenerieren, was man ja von verschiedenen Tierarten kennt, aber bei dem Axolotl kannst du ein Drittel des Gehirns rausschneiden und es wächst dann einfach nach, was ich jetzt speziell als Hirnforscher unvorstellbar finde. Zum anderen wird er nie erwachsen, solange er nicht muss. Also die Tierart hat sich irgendwann so entwickelt, dass es sich im Larvenstadium fortpflanzen kann, sodass es eigentlich keinen Grund gibt, erwachsen zu werden. Und der Axolotl wird jetzt quasi nur erwachsen, wenn er zum Beispiel aus seiner Umgebung wegkommt in eine, wo er sich anders anpassen muss. Dann wird er eher wie man sich so einen richtigen Lurch vorstellt. Und vorher sieht er eher aus, wie man sich so eine Kaulquappe so ein bisschen vorstellt.
Okay. Nie erwachsen werden. Stark, was für eine Vorstellung. Mitch hat noch geschrieben, könnte Jens Völl eventuell das Phänomen Schwarmintelligenz erklären? Wie können Termiten mit nahezu null Intelligenz riesige, komplizierte, klimatisierte Bauten errichten, obwohl sie nicht ein einziges, obwohl nicht ein einziges Tier weiß, wie das geht?
Ja, auch auf die Frage freue ich mich. Ich rede zwar nicht über Termiten im Buch, aber ich rede über die Schleimpilze, was auch einfach ein wundervoller Name ist. Die tatsächlich sowas auch hinkriegen. Also Schleimpilze sind Einzeller, die sich aber zu etwas verbinden können, das dann quasi eher so ist wie ein Mehrzeller. Und wenn man die zum Beispiel in ein Labyrinth legt und dann die an den Anfang setzt und ans Ende setzt man so eine Nahrung, dann finden die den Weg durchs Labyrinth. Also dann haben die da ein System, wie sie sich auf eine Art ausbreiten und dann nachher wieder zusammenziehen, dass sie quasi nachher den günstigsten Weg durchs Labyrinth finden. Und in der abgefahrensten Studie dazu haben Leute in Japan aus Nahrungsmitteln, aus Schleimpilznahrung so ein bisschen die Karte von Tokio nachgebildet und wollten dann gucken, ob dann dieses Netz, was dieser Schleimpilz bildet, um die alle abzugreifen, ob das ähnlich aussieht wie das Tokio oder U-Bahn-Netz. Und genauso sah es dann auch nachher aus. Und das heißt, er hat ohne Gehirn ein U-Bahn-Netz nachgebaut, an dem bestimmt viele Leute mit Gehirn jahrelang gesessen sind, um das zu designen. Und es ist schon faszinierend. Also da gibt es Dinge, die wir mit unserem sehr komplexen Gehirn immer noch nicht so ganz nachvollziehen können, wie quasi Komplexität aus Unkomplexität entstehen kann.
Aber wir benutzen ja auch nur was, 10% oder so.
Das ist tatsächlich ein Gerücht.
Oh, okay.
Und das kann ich sehr genau sagen, weil in meiner Forschung habe ich auch immer so mit dem funktionellen MRT Hirnaktivität gezeigt. Und wenn man das macht und man sagt dem Gerät einfach, zeig mir an, wo Aktivität ist, dann leuchtet das ganze Gehirn. Und zwar egal, was die Leute machen. Also es ist immer überall die ganze Zeit Aktivität.
Monika Wach hat geschrieben, wenn ein Nerd einer ist, der in seinem Metier gut ist und es auch sehr gerne ausübt, ist dann ein guter Handwerker, der ein super Profi ist, auch ein Nerd?
Ich meine, für mich zählt schon eben diese Begeisterung für das eigene Fach mit rein. Jemand, der sehr gut ist in seinem Bereich, ist auf jeden Fall dann ein Profi, aber es gibt ja auch durchaus Profis, die jetzt keine Begeisterung für den eigenen Job haben. Und dann würde ich sagen, dann spreche ich ihnen das Nerdtum so ein bisschen ab. Aber ein Handwerker, der mit großer Begeisterung und Interesse und spezifischen Ideen rangeht, würde ich auf jeden Fall sagen, ist mit Sicherheit ein Nerd.
Ich habe in der Vorbereitung auf die Sendung noch so ein paar Fragen, die offen geblieben sind bei mir. Die kann ich dir vielleicht sonst an die Hand geben für das nächste Buch, für die nächste Forschung sozusagen. Der asiatische Marderbär, warum dessen Urin eigentlich nach Popcorn riecht. Oder auch, ob es beim Lügen tatsächlich einen Pinocchio-Effekt gibt. Nicht, dass die Nase länger wird, aber dass sie zumindest die Farbe ändern kann. Vielleicht beim nächsten Mal kannst du diese Fragen beantworten. Vielen Dank fürs Kommen, Jens Völl.
Vielen Dank für die Einladung.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.